ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Neues Jahr, neues Glück auch im Podcast. Und ich sitze hier immer interessiert, das weiß jeder, der das hört. Aber heute platze ich ein bisschen vor Neugier, weil heute ist es mal so ein Tier, da hat jeder schon von gehört. So viele Tiere, neulich erst der Querzahnmolch, da weiß ich auch nicht viel. Und lass mich hier erst mal so ein bisschen ins Licht setzen. Aber zu dem Tier glaubt man ja schon als kleines Kind alles zu wissen. Und zwar geht es heute um den Piranha, ja, dieses fleischfressende Monster, was es vielleicht wirklich gar nicht ist. Wir werden das gleich erfahren, und zwar von Corinna Wirth. Corinna, sehr herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Corinna, wir hatten ja schon zu den Arapaimas gesprochen. Ja. Das sind ja tatsächlich Riesen, die respekteinflößend als Fische, die vielleicht gar nicht so viele kennen. Aber heute geht es ja um einen, ich fasse mal zusammen, was ich weiß aus den tollen Abenteuerfilmen. Also Piranhas sind Riesenschwärme. Sie sind blutrünstig. Man braucht ihnen nur einen blutenden Finger ins Wasser zu halten. Der ist 5 Sekunden später abgefressen. Mhm. Du nickst erstmal, vermutlich, weil du die Vorurteile kennst, nicht weil es war es.
Da war viel Schönes dabei, wie man das so schön sagt.
Und du arbeitest nun schon, sagen wir hier, auch eine Weile mit Piranhas. Du bist noch nicht verletzt worden, oder?
Nein, noch gar nicht. Also das Ding ist ja wirklich, also wie gesagt, es sind sehr viele Mythen, die diese Fische ranken und wanken. Und also Schwarmfische sind es. Das war richtig, aber das war es auch schon.
Ja.
Dass mit den ganzen, dass sie blutrünstig sind, sind sie im Normalfall nicht. Also das ist tatsächlich, liegt hauptsächlich daran, wenn das Wasser eine schlechtere Qualität bekommt, der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, dann werden die halt hibbelig, logischerweise. Ne? Wenn wir weniger Luft kriegen, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen krantig. Und so ist es beim Piranha auch. Und wenn dann noch irgendwas an Futter irgendwo ist, dann oder fressen, dann kann es auch schon mal passieren. Zum einen, dass sie wie so ein kleiner Pulk so hin und her und rum und überall ist irgendwo ein Piranha. Und sich dann auch gegenseitig tatsächlich auch mal irgendwo reinbeißen.
Also gereizt und hungrig ist eine schlechte Kombination.
Das ja, tatsächlich.
Ich frage mal, aber erstmal, kommen wir ja erstmal zum Aussehen. Er ist ja dafür, dass er so verschrien ist als gefährlich, ja eigentlich ein relativ unscheinbarer kleiner Fisch, oder? Also Handteller groß, oder?
Ja, das kommt drauf an, was man für Piranha. Also es gibt ja recht viele Arten, ich weiß gar nicht, 30, 40 Arten an Piranhas.
Was habt ihr?
Wir haben momentan den gelben Piranha.
Ja.
Das ist ein relativ unscheinbarer Fisch. Also der ist aber Handteller groß, also je nachdem, was für eine Hand man hat. Und ist eher von der Färbung her ein bisschen unscheinbarer. Das heißt, er ist mehr so ins graue, bisschen Gelbstich. Aber was eigentlich fast alle Piranhas haben, wenn das Licht drauf fällt, glitzern sie. Deswegen, also sind auch kleine Glitzerfische.
Wie viel habt ihr?
Wir haben jetzt gerade 7 Stück. Und ja, die sind ja bei uns im Prinzip in der Amazonasgrotte zwischen den zwei Unterwasserscheiben vom Riesenotter. Und sie haben tatsächlich auch Blickkontakt mit dem Riesenotter. Das heißt, da ist im Prinzip eine Scheibe dazwischen, logischerweise. Ja. Sonst gäbe es die Piranhas nicht mehr.
Ja.
Und da können im Prinzip sowohl die Riesenotter reingucken, als auch die Piranhas zum Riesenotter.
Das hätte ich auch gleich gefragt. Ich habe ja, wo ich das erste Mal hier vorbeiging im Gondwanaland, tatsächlich gedacht, die schwimmen dort friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen mit den Riesenottern rum.
Nee.
Aber damit hast du schon mal aufgeräumt. Und das andere fand ich auch interessant. Also der Riesenotter wäre für den Piranha eine größere Gefahr als der Piranha für den Riesenotter.
Ja, definitiv. Definitiv. Der Riesenotter würde Jagd auf die Piranhas. Man macht sie ja im Prinzip durch die Scheibe durch auch.
Okay.
Ja, also das ist immer für uns immer sehr schwierig, wenn wir füttern wollen. Und der Riesenotter ist gerade vor der Scheibe. Ist das für die Piranhas recht schlecht, weil die haben tatsächlich Angst dann. Ne?
Ja,
also die kommen dann nicht wirklich zum Futter hin. Und deswegen versuchen wir immer, die Zeiten rauszufiltern, wo der Riesenotter gerade mal ein bisschen entweder an Land ist oder es gerade nicht mitkriegt. Und so, dass der Piranha auch in Ruhe essen kann.
Ist das ein aufdringlicher Glotzer da, der Riesenotter?
Ja. Die versuchen halt, wie gesagt, also das ist ja so ein kleines Spielverhalten bei denen
auch.
Ne? Dann tapseln die da, also schwimmen halt an der Scheibe hin und her und freuen sich auch sichtlich, die Piranhas zu erschrecken. Das machen sie tatsächlich.
Und wie würde das jetzt draußen in der Wildnis, wie würde das sein? Die würden sich ja sicher im Fluss begegnen, dann würde Flucht des Piranhas stattfinden,
genau,
oder?
Genau, und entweder schafft es oder schafft es nicht. Ne? Also die jagen, also Riesenotter jagen auch in Gruppen. Das heißt also, möglich ist, dass der Riesenotter so ein Piranha auch erwischt.
Ja.
Und ansonsten versucht der Piranha zu flüchten.
Kommen wir nochmal auf den Schwarm. Also ich meine, sieben klingt ja jetzt noch nicht nach einem großen Schwarm. Nee. In freier, also draußen, wie viele Tiere sind das da?
Oh Gott, das weiß ich nicht.
Aber schon ein Pulk, oder? Ja, ja, ja. Also ich habe wieder das Bild aus dem Abenteuerfilm, das Wasser brodelt. Und nein.
Aber wahrscheinlich sind es schon so 40, 50.
Ja, also die haben schon auch einen Hang dazu. Wenn sie einander sehen, wollen sie miteinander sein. Ja,
sind komplette Schwarmfische. Genau. Fühlen sich auch wirklich, wenn sie alleine sind, nicht wohl. Gehen dann meistens auch ein. Ne? Also ein Piranha alleine zu halten, ist nicht empfehlenswert.
Okay.
Das sind die gestresst und das sollte man nicht machen.
Also das Gebiss ist aber schon gefährlich, oder? Also das ist jetzt nicht nur Gerücht. Nee, wie sieht das aus?
Es sind so kleine Nadeln im Prinzip.
Ne? Also so nicht wie eine Säge, sondern kommt schon
eher wie so kleine Nadeln oben und unten. Und stellenweise können sie die sogar irgendwie auch wegklappen, weil manchmal sieht man auch gar keine Zähne.
Okay.
Ne? Also ist das eine glatte Fläche. Und dann aber sind die Zähne plötzlich da und dann können die auch anständig. Also sie beißen richtig Stücke raus. Ne? Und wenn sie so in Rage sind mit ihrem Futter, können die sich auch schnell mal selbst gegenseitig verletzen. Aber so ein Piranha hat eine sehr, sehr gute Selbstheilungskraft, was sie ja auch haben müssen, wenn sie sich gegenseitig irgendwie...
Ja, ja, klar. Ne? Also die nehmen sich das nicht übel sozusagen, oder?
Nee. Und es kommt halt auch immer relativ schnell wieder. Also wir hatten früher zum Beispiel auch unsere allerersten Piranhas, die sind als Jungtiere gekommen. Und da war es wirklich so, dass die sich stellenweise auch die Rücken ein Stück rausgefressen haben.
Ja.
Und ist das aber nachgewachsen alles und man hat am Ende gar nichts mehr gesehen.
Also das artet jetzt zum Beispiel nicht in so einem Kampf aus, so nach dem Motto, hey, was machst du denn hier, das ist mein Rücken, jetzt beiß ich dich mal. Nein.
Nee, das passiert aus Versehen sozusagen. Ja. Ja.
Und die Selbstheilung, wenn du das sagst, also ich meine, das ist ja eine Superkraft, die wir uns alle wünschen. Also eine Wunde und die ist nach zwei Tagen schon wieder weg oder noch schneller?
Nee, weg ist sie nicht, aber es wächst relativ schnell wieder zu und auch stellenweise, je nachdem, wenn es nicht zu viel weg ist, auch nach. Ne? Also wenn jetzt wirklich so ein Stück am Rücken fehlt, dann kann es wirklich sein, dass es komplett dann wieder nachwächst.
Okay.
Das ist schon sehr faszinierend.
Es tut mir leid, wenn ich immer wieder mit diesen Filmen nerve, die mich da geprägt haben. Die Fütterung bei euch. Ja. Ist das jetzt so, dass ihr an der Angel ein großes Steak runterlasst und könnt es eine halbe Minute später wieder komplett...
Das nicht, aber wir haben schon auch so eine Art Angel, wo wir ganze Fische dranhängen. Ich meine, jetzt bei den sieben Tieren brauchen wir jetzt nicht zwei Fische oder sowas. Aber da reicht in der Regel ein Fisch, den wir dranhängen. Und dann ist es auch nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die dann alle gleich angeschwommen kommen und da wie wild losfressen.
Ja.
Die sind sehr, sehr vorsichtig und es muss einer anfangen. Ne? Einer muss anfangen zu fressen, dann kommt der Rest. So nach dem Motto, keine Ahnung, der guckt erstmal, ob die Luft rein ist und dann kommt der Rest angeschwommen.
Also der hängt da auch gut eine halbe Stunde drin, der Fisch.
Nein, ganz so lange nicht, aber es ist meistens so, wenn die Besucher dann noch davor stehen, während man das reinhängt und die dann sind so ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht sofort losgeht.
Ist klar,
Ich dann auch immer, sie müssen Geduld haben, das dauert ein Weilchen, die brauchen eine Weile. Und wenn dann noch gleichzeitig natürlich der Riesenotter dahinter ist, dann dauert es noch länger, weil die sich dann einfach nicht rantrauen.
Und das ist reinbeißen und mit Kraft wegschwimmen oder wie kriegen die was ab?
Richtig, das ist wie so ein, wenn wir kraftvoll in einen Apfel beißen, haben sie ein Stück drin und dann wird das geschluckt, also kauen tun die glaube ich nicht, wird es geschluckt und dann kommt das nächste.
Nun ist der Fisch nicht so groß, wie viel passt denn rein oder wie hungrig ist er? Er sieht ja auch recht platt aus, also eigentlich
ist
überhaupt.
Ist auch sehr, sehr, sehr schmal sozusagen.
Also wie oft müsst ihr da quasi füttern?
Wir füttern zweimal die Woche. Es ist immer unterschiedlich, weil wir hängen ja nicht jedes Mal einen Fisch rein. Wir machen auch immer mal wir nennen es Streufütterung. Weil wenn man so einen Fisch reinhängt, kann man sich nicht immer sicher sein, dass wirklich jeder was abkriegt.
Ja.
Und deswegen gibt es halt auch mal eine Streufütterung, und so dass jeder die Möglichkeit hat, da dann auch was abzubekommen.
Aber zweimal die Woche klingt das ja schon so, als ob zumindest an dem Tag der Fütterung da so eine gewisse Hektik und Hunger drin ist.
Ja, so ein bisschen schon, ja.
Ja, aber es ist trotzdem, er macht das gemütlich. Und vor allem, wenn du sagst, es kriegt jemand was nicht ab, wird er dann von den anderen beiseite geschubst oder ist er einfach zu tranig?
Genau, entweder ist es zu tranig und es dauert zu lange und dann ist alles schon weg.
Okay.
Oder er hat vielleicht auch keinen Hunger. Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich.
Aber nicht Hierarchie oder sowas?
Nee, das gar nicht.
Nee.
Also zumindest nicht so, dass wir es feststellen konnten.
Kannst du denn, ich meine, 7 sind nicht so viel, kannst du die unterscheiden? Weißt du, wer Beißi ist und wer Kiefer ist?
Nee, die sehen eigentlich alle relativ gleich aus. Klar, der eine hat, was ich da, einen Schlatz in der Flosse, aber der kann sich ja auch in 2 Wochen schon wieder ändern. Ne?
Ja, ja.
Das ist, nee, tatsächlich nicht.
Und was fressen die denn so, sagen wir mal, draußen? Was ist hier eigentlich das Futter? Also Fische. Ich meine, das ist ja eigentlich am logischsten.
Fische, beziehungsweise wahrscheinlich auch alles, was an Vogel irgendwie tot reinfällt. Also auch ein bisschen im Großen und Ganzen Aas, wenn man so will. Ne?
Auch Gesundheitspolizei also, sozusagen?
Ja, genau. Ja. Alles das, was irgendwie essbar ist. An tierischem.
Das heißt dann auch für Krankheiten nicht so anfällig, oder? Also ich meine,
eher weniger.
Kommen wir mal zum Verbreitungsgebiet. Also ich meine, das ist ja so eine Legende Südamerikas. Südamerika ist natürlich riesig. Sind die da überall?
Die sind relativ weit verbreitet. Hauptsächlich, die meisten Arten kommen so im Amazonasgebiet vor und im Orinoco-Gebiet.
Ja.
Aber auch drumherum in den ganzen Flüssen. Es gibt ja in Südamerika Weiß- und Schwarzwasserflüsse. Weißwasser ist eher so tonhaltige, mineralstoffhaltige Flüsse. Und da kommen die Piranhas hauptsächlich vor Ort.
Und sind die da dort dann quasi allein im Wasser, weil die anderen Fische alle sagen, nee, wo der Piranha ist?
Nee, da wird schon noch was anderes noch mit drinnen wohnen. Also ich meine, der Amazonas und auch Orinoco ist halt sehr, sehr stark bewohnter Lebensraum. Also es ist ja häufig so bei Fischen, ne? Da wohnen ja Opfer und Räuber nebeneinander. Ne? Also ist ja im Aquarium bei uns auch nicht anders, dass es auch da häufig funktioniert. Und da können die sich natürlich mit sehr viel Versteckmöglichkeit und allem, können die sich sehr gut aus dem Weg gehen.
Also in eurem Panoramabecken im Aquarium, da ist es ja, da sehe ich den Hai und auch andere drin rumschwimmen. Ja. Könnte man das denn auch mit dem Piranha machen, dass man den da reinsetzt?
Nee, das nicht, weil Piranha ist ein Süßwasserfisch und der Hai ist ein Seewasserfisch.
Also sagen wir, das Wasser stimmt und es sind auch Fische, die dort reingehören. Würde man das miteinander machen?
Könnte man machen, ja.
Ja,
ja, das wäre kein Problem. Man kann schon Piranhas auch mit anderen Fischen zusammensetzen, ja.
Sie dürfen halt nur nicht hungrig werden, oder?
Sie dürfen nicht hungrig werden, die Wasserqualität muss halt immer passen, ne?
Ja.
Also das sollte immer der Fall sein, ja.
Mal gesetzt den Fall, du mit deiner Erfahrung hier bist jetzt in Südamerika im Urlaub, sagst du, ach, das ist auch ein schöner Fluss, hier würde ich jetzt reinsteigen und du siehst, ups, das sind ja Piranhas. Hm. Würdest du sagen, ach, macht gar nichts, da gehe ich jetzt rein oder hättest du da schon Respekt?
Ja, im Grunde würde ich da reingehen,
ja.
Je nachdem, wie mir das Wasser vorkommt. Also wenn mir das Wasser schon etwas trüb vorkommt, dann vielleicht eher nicht. Man kann ja auch vielleicht vorher mal kurz was reinwerfen und gucken, wie sie reagieren.
Ja.
Nee, aber ansonsten hätte ich da kein Problem. Also wir gehen ja auch bei uns in das Becken rein, müssen wir ja, um diese Zwischenscheibe zwischen Riesenotter und Piranha sauber zu machen. Ne? Also wir versuchen
es zwar. Seid ihr direkt auch drin, mit dem Arm sozusagen?
Komplett mit dem ganzen Körper. Weil wir müssen ja wirklich, also klar, wir haben auch an der Stange so ein Säuberungsgerät, aber wenn es doch zu viel Alge dran wird, dann müssen wir auch mal mit der Klinge rein und dann ist man halt da drin und da ist es meistens so, die Fische gehen immer an die Seite, also die flüchten vor einem im Prinzip. Ne? Also da gab es noch nie irgendeinen Angriff oder sonst irgendwas.
Also du gehst da auch entspannt rein?
Ja,
Nicht, dass du noch eine extra Lebensversicherung abschließt oder so?
Okay. Und ich meine, wir hatten jetzt haben wir 7 Tiere, das ist jetzt nicht so viel.
Ja, ja.
Wir hatten früher, da hatten wir den roten Piranha, 18 waren es, glaube ich, und auch da überhaupt kein Problem.
Gibt es denn überhaupt überlieferte Unfälle groß oder ist es alles nur Legende?
Also ich weiß
nicht. Also ich frage jetzt mal allein schon unter Zooleuten. Also
nee, da auf jeden Fall nicht.
Ja.
Und ansonsten, ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmt irgendwo, ich meine, irgendwo muss es ja hergekommen sein,
ja.
Dass sie so einen schlechten Ruf haben. Ne? Aber das wären dann wahrscheinlich eben, die Voraussetzungen wären da schlechter gewesen sein. Sprich, das Wasser wird nicht das Dollste gewesen sein. Vielleicht war es auch irgendwie eine Zeit, wo wenig Nahrungsquelle da war und die dann einfach, ja.
Und die Blutrünstigkeit, die ihnen nachgesagt wird? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Futter dort reingebt, müsst ihr darauf achten, dass es blutet, weil sie dann besonders drauf abschüttet. Das ist ja auch immer so eine Legende.
Nein. Also ich denke schon, dass auch die Futterfische natürlich... Geben die auch einen Geruch ab
im
Wasser. Das wird bestimmt schon eine Rolle spielen. Aber das ist, denke ich mal, wie bei allen anderen Tieren auch, die riechen können, dass die das riechen und dann kommen die alle an den Schwamm.
Ist es ja für ein Tier, vor dem der Mensch Angst hat, wahrscheinlich immer schwierig zu überleben. Ich frage ja immer auch nach Bedrohungsstatus. Muss sich der Piranha Sorgen machen in Südamerika?
Nee, es geht eigentlich. Also der wird natürlich auch von den indigenen Völkern auch als Speisefisch gefuttert, ne? Aber beim Piranha ist es eigentlich kein Problem.
Der kann sich ja auch wehren letzten Endes.
Und der wird tatsächlich auch relativ gut in Mittelaufbruch nachgezogen. Das heißt, man ist nicht auf Wildfänge angewiesen.
Ja.
Ne? Das erleichtert das Ganze natürlich auch.
Okay. Wenn du sagst Speisefisch, aber jetzt nicht im Sinne von verbreitet, wirklich nur bei den indigenen Völkern?
Meistens eigentlich nur bei den indigenen Völkern.
Also der wird jetzt nicht gehalten, zum Beispiel in irgendwelchen Fischereien oder so?
Nicht, dass ich wüsste, habe ich noch nie was von gelesen, aber bei den indigenen Völkern, die nehmen wahrscheinlich alles, was so aus dem Fluss kommt, das kommt auf den Tisch. Ja.
Kommen wir mal, jetzt haben wir die ganze Zeit den bösen Piranha besprochen, aber auch die Piranhas werden ja mal Eltern. Habt ihr da schon Glück gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Sie sind auf jeden Fall, also was man in der Literatur liest, schützen sie ihr Gelege, ne, und sind haben sehr starkes Brutverhalten. Wir konnten es leider bei unseren noch nicht ausfinden. Das wäre aber dann tatsächlich auch noch so eine Komponente, wo sie dann auch angreifen könnten. Wenn die dann wirklich ein Gelege haben, dann verteidigen die das und dann könnte es natürlich auch sehr gut möglich sein, dass dann man angegriffen wird, wenn man sie in die Enge treibt.
Aber wisst ihr, woran es liegt? Also hat es mit den Bedingungen zu tun oder habt ihr nur Männchen? Keine Ahnung.
Das tatsächlich kann man bei denen nicht so richtig erkennen. Das wissen wir nicht, nee.
Und wenn du sagst, intensives Brutverhalten? Also die sind nicht nur Laich ablegen, verschwinden?
Nee, also die bewachen ihren Laich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Aufzucht ist, ob sie da auch noch so extrem hinterher sind. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil warum sollte man Ewigkeiten diesen Laich bewachen, ne? Also die Eier bewachen, wenn man sich danach nicht weiter drum kümmert. Das ist auf jeden Fall bei denen sehr, sehr stark ausgeprägt.
Hatte das denn bei den roten Piranhas geklappt?
Nee, auch nicht.
Also es scheint schon nicht einfach zu sein, oder?
Naja, vielleicht ist es aber einfach, ich meine, das Becken bei uns ist jetzt nicht keine Unmenge an Größe. Und vielleicht hat bei uns auch einfach das Geschlechterverhältnis nie gestimmt. Das ist auch sehr gut möglich.
Man weiß es ja nicht. Ist der Piranha denn ein Schüchterner oder sagt er, hey, mit diesen Zähnen kann ich mich überall zeigen, ich brauche gar nichts Angst zu haben? Also zum Beispiel, ist der immer präsent in seinem Becken?
Solange niemand ihn erschrickt, ja.
Ja.
Aber ansonsten ist er eher ein sensibler Fisch, tatsächlich. Also das ist, wie gesagt, also wenn die Riesenotter ankommen, dann verschwindet er. Auch wenn die Besucher zu schnell an die Scheibe gehen oder es gibt ja auch leider Besucher, die dran klopfen, dann ist er auch weg. Am besten ist tatsächlich als Besucher, man stellt sich einfach so vielleicht einen Meter vor das Becken und dann kann man die auch sehr schön genießen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Der Riesenotter ist ja schon fies, wie wir wissen, aber der Mensch ist da oftmals nicht besser.
Häufig oder? Nicht, nein. Also es gibt auch Ausnahmen, ne?
Ja, klar. Ich meine, ich gebe es ja ehrlich zu, weil ich denke, wow, Piranhas oder sowas, da geht ja sofort ein Film an. Ja. Wenn du dort gerade bist, weil du eben, sagen wir mal, mit den Tieren zu tun hast, am Becken dort oder ihr füttert, bist du da ehrgeizig genug, jetzt mal diese Legende zu beenden, wie du sie gerade hier auch bist? Oder staunst du eher, was die Leute sich jetzt gerade um die Ohren hauen für Gruselgeschichten?
Ja, tatsächlich, wenn man dort füttert, dann versucht man schon noch ein bisschen aufzuklären. Eben weil diese Erwartungshaltung der Besucher immer so ist, jetzt geht's gleich los.
Ja.
Wo man dann so sagt, der Ruf ist schlechter als es eigentlich sind. Ne?
Aber da hat bestimmt jeder eine Geschichte dazu. Ja, oder da fragt jetzt keiner, was sind denn eigentlich Piranhas, oder?
Nee. Da wissen eigentlich alle, dass die als blutrünstig gelten. Und,
Wie war das denn bei dir? Ich meine, du gehst natürlich aus professioneller Sichtweise ran. Als du hörtest, hier werden Piranhas gepflegt, hast du dir dann nochmal extra starke Handschuhe gekauft? Oder warst du selber überrascht, dass die dann gar nicht so sind, wie man ihnen das nachsagt?
Nee, tatsächlich nicht, weil man das ja auch so ein bisschen auch lernt.
Ja.
Und ich meine, sobald man die das erste Mal gefüttert hat, dann sieht man was dahinter steckt und was haben sie drauf, was ist eigentlich nur Legende.
Ist das eigentlich, dass Fische Jäger sind, quasi auch von anderen Fischen, ist das eigentlich eher selten? Also mir fällt jetzt der Hai ein, dann doch
hier. Es gibt recht viele Raubfische.
Ja.
Ja. Sehr viele haben wir auch. Recht viele im Bestand.
Zum Beispiel nicht gleich ein Piranha auf den Hai loslassen, aber Piranha und Hecht oder sowas, aber das sind so, ich komme aus diesen Abenteuerfilmen anscheinend nicht raus. Die würden die sich gegenseitig in Ruhe lassen, oder?
Kommt wahrscheinlich ganz drauf an. Was für ein Hecht? Also wir hatten ja zum Beispiel bei uns im Arapaima-Becken den großen Alligatorhecht.
Das ist
ein großer Knochenhecht. Da könnte ich mir vorstellen, wenn der Piranha sich nicht irgendwo verziehen könnte, dass der dann doch mal zuschnappt, weil das ist ein Lauerjäger und wenn dann der Piranha angeschwommen kommt, das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten kommt es halt immer ganz so an, was haben Fische, wie sind die Gegebenheiten, wo können die sich irgendwie aus dem Weg gehen und aber möglich ist alles, ja.
Sind Piranhas eigentlich in der normalen Aquaristik, blöd gefragt, erlaubt? Also, oder
ja. Das ist zwar sehr häufig.
Ja.
Ne? Also jetzt in den zoologischen Einrichtungen eigentlich hält fast jeder, nicht jeder, aber also man sieht sie zumindest sehr viel.
Ja.
Piranhas. Immer ein paar unterschiedliche, denn meistens sieht man den roten Piranha. Das ist tatsächlich.
Sind die denn pflegeintensiv? Brauchen die viel von euch?
Eigentlich.
Und wenn jetzt der Besucher sich mal nicht so unvorsichtig nähert, sind die daran auch interessiert? So nach dem Motto, was ist, ich meine, es kommt ein ziemlich großes Gesicht da immer gleich auf sie zu. Interesse oder eher...
Von den Piranhas oder die Besucher?
Von den Piranhas, von den Piranhas. Also ist das für die eine willkommene Unterhaltung?
Nee,
oder?
Eher nicht. Die sind tatsächlich wirklich sehr, sehr sensibel, sehr zurückhaltend. Und wenn vor der Scheibe irgendwas Großes ankommt, dann wird erstmal zurückgegangen.
Ich komme nochmal zur Pflege zurück. Du sagtest ja, das Wasser darf jetzt nicht zu schlecht sein, aber jetzt sicherlich auch nicht steril. Welches Wasser muss man ungefähr anrichten, damit sich ein Piranha drin wohlfühlt? Warm, kalt?
Ja, warm auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist ja auch so, dass selbst in Südamerika können ja zu höchst, also immer so 26 bis zu Höchstzeiten 30 Grad können da sogar herrschen.
Okay. Also,
die herrschen bei uns jetzt im Aquarium nicht. Wir haben meistens so zwischen 24 und 26 Grad, das ist so Wohlfühltemperatur. Und dann halt einfach darauf achten, dass nicht zu viel Phosphat drin ist und nicht zu viel Nitrat und dann passt das eigentlich. pH-Wert stimmt und ja.
Und was wird da zum Beispiel gefüttert? Sagen wir so, braucht er eine Beute, die sich wehrt? Vermutlich nicht, oder?
Nee, ist ja auch gar nicht erlaubt. Ne?
Ja.
Also wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, einen Fischfresser im Großen und Ganzen, also man könnte theoretisch auch einen Küken oder eine Ratte reinwerfen,
ja.
Aber das ist eine unheimliche Sauerei dann
ja.
Im Becken. Ne? Das muss nicht sein. Deswegen machen wir halt hauptsächlich Fisch und da auch Fische zu Wirbeltieren gehören, gibt es die auch nur tot. Ne?
Also, und du hast ja auch schon angesprochen, Aas ist ja nichts, ja. Was er jetzt ablehnt.
Ja,
oder so.
Ja.
Was habt ihr mit euren Piranhas vor? Also wie ich gehört habe, seid ihr schon einmal von roten Piranhas zu denen jetzt übergegangen?
Genau, weil die einfach altersmäßig verstorben
ja,
sind.
Ja, wenn es sich nicht regeneriert.
Also, die werden halt auch nicht so unglaublich alt. Ne? Also,
ja, ja.
So, ja, 15 Jahre ungefähr. Ne?
Und das klingt doch auch schon.
Ja, aber das ist halt jetzt, also Gondwanan ist ja auch schon bald 15 Jahre und die waren halt schon nicht die alle, also die waren schon jung noch, ne? Aber sind aber auch nicht komplett frisch geschlüpft gewesen. Das heißt also, die sind dann doch schon so nach und nach an Altersschwäche gestorben und jetzt haben wir im Prinzip eine andere Art.
Wisst ihr denn von denen, wie alt die sind ungefähr?
Von denen, die wir jetzt haben?
Ja, ja, genau.
Also die sind auf jeden Fall schon ausgewachsen.
Aber die haben schon noch ein bisschen was vor sich, die sind noch nicht.
Doch, ne?
Also Altersschwäche
ja, ja. Nee,
bemerkt man jetzt noch nicht.
Nee, das sieht man auch tatsächlich sehr schwer beim Piranha.
Ja.
Das passiert dann einfach, dass die dann tot sind und fertig ist. Manchmal sieht man es Fischen an, wenn die alt werden, ne? dann werden sie auch krumm oder an den Schuppen irgendwelche Veränderungen oder sonst irgendwas oder Auge. Aber bei den Piranhas, zumindest bei den letzten, haben wir nicht wirklich großartig was gesehen, dass die altersmäßig Fleisch wechseln sozusagen.
Okay. Ich komme nochmal auf das Wasser, die Qualität zurück. Ich meine, wenn ein Tier Fleisch frisst oder sowas, dann macht es ja bestimmt auch ordentlich Schmutz.
Ja.
Was reinkommt, was kommt ja auch verändert wieder raus.
Ja.
Ist das ein Problem? Also was heißt ein Problem? Ich übertreibe nun gleich wieder, aber müsst ihr da sehr hinterher sein, weil die ihre eigene Brühe sonst...
Also bei Fisch geht es immer noch, ne? Also wenn man normal den Fisch verfüttert. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, man könnte auch theoretisch Küken oder Ratte füttern, ne?
Ja.
Aber unser Becken ist halt nicht sehr groß, das heißt, die Verschmutzung gerade wäre recht enorm.
Ja.
Und dann müsste man es halt im Nachgang einfach nochmal einen Teil Wasserwechsel machen, und um da einfach dann die Qualität zu halten.
Ja. Also für denjenigen, der sowas im Aquariumbecken handelt, sowas muss er wissen letzten Endes. Der muss er öfter
sollte man dann, ich glaube, das macht man automatisch, wenn man sieht, wie es dann danach aussieht.
Ich meine, wenn du erzählst zu Hause oder unter Freunden, ich pflege Piranhas, ist doch bestimmt auch immer ein Aha-Effekt, oder?
Es geht eigentlich, ja.
Hast du denen deine Sachlichkeit schon übertragen, sozusagen? Ja,
weiß ich nicht, aber das geht. Da sind es eher andere Tiere, die da den Aha-Effekt hervorrufen.
Ja, frag mal, welche Rolle nehmen die denn so bei dir ein? Also ich meine, mit den Piranhas, ja. Die Arapaimas sind ja auch welche, die mehr so... Sagen wir, Tiere sind, die Respekt erfordern oder sowas, aber wo nicht gleich sofort das heißt, oh, Arapaimas. Wie stehst du zu den Piranhas?
Das ist eigentlich auch ein Fisch, wie alle anderen auch, ne? Es ist sowieso, wenn man mich zum Beispiel fragt, was ist dein Lieblingstier, dann kann ich nie antworten, weil ich habe kein Lieblingstier.
Ja, ja.
Also ich finde eigentlich viele Tiere sehr faszinierend und auch spektakulär und kann wirklich nicht, also es wäre bei mir eine Liste von keine Ahnung wie viele Tieren. ja. So mein Lieblingstier. Deswegen,
aber der Piranha fällt da auch nicht ab.
Ist das, so. Ja. Deswegen ist das jetzt nicht böse gemeint, wenn ich sage, der Piranha ist ein Fisch wie jeder andere.
Ja, ja.
Weil ich alle Fische, also die jetzt hier, also es ist halt wirklich, ne, also ist halt ein Lebewesen, was ich bepflege, wo ich möchte, dass es dem gut geht und mich freue, wenn es ihm gut geht, sozusagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine megamäßige Beziehung jetzt dazu
habe. Ja, ja, schon klar.
Mein Herz daran verloren hat.
Glaube ich. Nee. Der Piranha ist einer, über den man redet, auch mit dem man keine genau. Beziehung aufbaut. Nochmal zum Abschluss, einfach.
Ja.
Du hast uns ja schon einiges mitgegeben, trotzdem. Sag mal, wir begegnen jetzt irgendwo draußen einem Piranha und sofort, ja. Geschrei, weg hier. Was würdest du sagen? Dürfte man in dem Wasser schon mit dem Finger ein bisschen rumrühren? Oder du hast ja gesagt, erstmal was reinschmeißen, gucken, wie es ist.
Also man kann auch erstmal mit dem Finger rumrühren, dann merkt man ja, wie sie drauf sind.
Ja, ja, ja.
Also ich hätte da überhaupt keine Berührungsängste.
So, nehmen wir das mit. Der Piranha, ja. Ein friedlicher Fisch, der ja. Uns allen noch ans Herz wachsen kann. Wahnsinn, wie dann so ein Gerücht entsteht. Es liest sich auch relativ wenig von irgendwelchen großen Unfallberichten, ja. Geschweige denn, dass irgendjemand sein Bein reingehalten ja. Hat und ja. Nur noch den Knochen rausgezogen hätte. Wahnsinn, wie Legenden doch sich auch ja. Aufbauen. Ja,
Mythen.
Deshalb in diesem Sinn auch gerade hier um zu Leipzig immer mal wieder den Piranha anschauen und ja. Sehen, was er für ein friedlicher ist und dass er sich vor allem sogar erschrecken lässt. Ja,
ja.
Das
ja.
Ist, eigentlich soll er uns erschrecken und dann sowas. Ja.
Genau.
Corina war wieder mal sehr aufschlussreich ja. Heute hier. Haben wir auch einen anderen Blick auf den Piranha. Und keine Angst mehr für ihn. Corina, ich danke dir recht herzlich ja, und wünsche natürlich weiter viel Erfolg für die Arbeit und dass vielen es Dank. Eventuell eben einfach auch mal mit Piranhas aus sich selbst heraus bei euch klappt.
Ja, das wäre natürlich sehr schön. Danke.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.